Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Heute geht es um die schwule Seele, wie man wird, wer man ist, so der Titel eines neuen Buches des österreichischen Kulturjournalisten Peter Fesslacher. Es geht ums Coming Out, um die Bildung einer schwulen Persönlichkeit, eben wie man wird, wer man ist. Und Peter Fesslacher leitet die Kultursendung in ORF 3 und führt seit ein paar Jahren die Reihe Künstlergespräche, in der mit Prominenten wie Habe Kerkeling, Iris Berben, Anke Engelke oder Harald Schmidt oder viele andere interessante Gespräche führt. Und Peter Fesslacher ist heute Gast in Queer as Berlin. Hallo Peter, hallo.
Ich freue mich, hallo.
Lass uns mal, bevor wir über dein Buch sprechen, mal über deinen sehr spannenden Job sprechen. Du bist ja einer der führenden Kulturjournalisten in Österreich, kann man glaube ich schon so sagen. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch diese Reihe Künstlergespräche, die man auch auf YouTube sehen kann. Übrigens eine Empfehlung, kann man alles bei YouTube nochmal nachschauen. Da ist es ja so, dass quasi nicht du dich outest, sondern deine Gäste sich outen, im Anführungszeichen. Aber erstmal die Frage, wie ist es denn zu dieser Reihe gekommen? Also ist ja auch ein ungewöhnliches Format, weil das ist glaube ich auch immer nur so 20 Minuten lang oder so. Also man könnte ja denken, man macht eine ganze Stunde oder so. Erzähl mal, wie ist es denn zu diesem Format gekommen?
Also meine tägliche Kultursendung auf ORF 3 ist von Montag bis Freitag immer von 19:45 bis 20:15 Uhr. Also diese halbe Stunde, 25 Minuten, die musste ich jeden Tag füllen, das ganze Jahr. Und so kam es eben auch sozusagen zur Idee, dass man auch mal längere Gespräche führen könnte, die in dieser Sendung dann ausgestrahlt werden. Also das ist mal die Erklärung für die Länge der Gespräche. Und solche Interviews haben ja immer etwas, wie ich finde, mittlerweile was Ungewöhnliches, weil so lange Gespräche eigentlich gar nicht mehr, zumindest im Fernsehen, nicht mehr üblich sind. Also bei Podcasts mittlerweile schon. Also da sind sogar Gespräche.
Früher gab es das mal, ne?
Das stimmt,
also
genau.
Vor 40 Jahren oder irgendwie so gab es das
genau. Mal. Aber momentan jetzt, dass wirklich Künstler im Fernsehen zu Wort kommen, das passiert eigentlich nicht mehr in der Länge. Und das war so die Grundidee für diese Sendung. Und dann geht es natürlich darum, um jene Künstlerinnen und Künstler, die man möchte, auch zu bekommen. Das ist sozusagen also die zweite Arbeit.
Die dich auch interessieren, sagen wir mal so.
Also. Ja, durchaus. Also ich finde, es schadet nicht, wenn man selbst die Künstler auch interessant findet. Und da habe ich glaube, die erste Reihe, ich denke, das ist sicher schon 8-9 Jahre wird es her sein. Und seitdem.
Ah, so lange schon, okay.
Ja, und seitdem einmal im Jahr 15 Künstlerinnen und Künstler.
Aber nur so eine Frage am Rande. Ich habe mich gefragt, du hast ja unglaublich viele deutsche Künstler auch. Ne? So, und ich habe dann gefragt, so, okay, in Österreich ist das nicht irgendwie so ein bisschen so, interviewt so viele deutsche Künstler oder so. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Kulturraum, wo das wahrscheinlich sowieso dann alle interessiert. So, ne? So,
ich denke schon. Also ich denke, alle Künstlerinnen und Künstler, die einerseits im deutschsprachigen Raum sind, und da sind ja auch viele Österreicherinnen und Österreicher auch dabei. Also nicht nur auf Deutschland bezogen.
Ja. Also ich finde, du hast einen ganz schönen Fragestil. Das hat mich jetzt selber auch total unter Stress gesetzt, weil ich dachte, er denkt sich so viele schöne Fragen aus. Du musst dieses Gespräch jetzt total gut vorbereiten. Aber wie würdest du denn, also hast du so ein Gesprächskonzept, was du irgendwie beschreiben kannst, wie du das führst, das Gespräch?
Ich glaube, und das klingt wahrscheinlich fast banal, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass einen das selber auch interessiert, was man da jetzt gerade fragt. Also, dass man es wirklich wissen möchte. Und oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du bist ja auch Journalist und du weißt ja auch, wie Interviews funktionieren. Was für mich oft ein bisschen ernüchternd gewesen ist in den letzten Jahren, ist, dass die besten Antworten oft die banalsten Fragen im Grunde nur brauchen. Weil ich bin ja schon jemand, ich mag auch interessante Fragen stellen und so, aber die
ja klar, Erkenntnis, man dreht an der Formulierung, wie man das formuliert.
Schon, so, klar. Ja, klar. Und da war dann schon irgendwie so ein bisschen die Erkenntnis, naja, also je simpler die Frage, desto besser ist dann tatsächlich irgendwie die Antwort. Aber ich denke schon, dass jeder Künstler spürt, ob man sich tatsächlich vorbereitet hat, ob man die Filme gesehen hat, die Bücher gelesen hat. Und in dem Moment, wo einfach das klar ist, funktioniert meistens das Gespräch auch gut.
Verstehe. Und hatte ich denn schon mal, also das hast du, glaube ich, so angedeutet jetzt mit der banalen Frage auch oder so, aber hatte ich dann schon mal was überrascht? Also wo du gedacht hast, okay, also das hättest du jetzt gar nicht gedacht, dass er oder sie oder they, wie man heutzutage ja auch sagt, so antwortet?
Also ich kann mich gut erinnern, weil meine letzte Frage ist immer, was wünsche ich Ihnen? Und ich habe die damals dem Udo Kier gestellt, diesem auch deutschen Schauspieler. Und er hat dann gemeint, naja, sie wünschen mir gar nichts noch, wir reden jetzt noch weiter. Also er hat nicht akzeptiert, dass das Gespräch jetzt zu Ende ist. Er wollte einfach weiterreden. Ja. Aber das war sehr lustig, da erinnere ich mich gern dran. Ja.
Aber also wie gesagt, nochmal die Empfehlung, das könnt ihr alles bei YouTube nachschauen. Ist das dann eigentlich so, diese 20 Minuten, sind die dann so ungeschnitten, so live on tape oder schneidet ihr die dann hinterher schon noch stark?
Es sind ungefähr 30 Minuten und ich mache dann 20 Minuten circa draus. Also so, okay. So ist es dann in der Regel.
Und und hast du das Gefühl eigentlich, dass du dann also manchmal auch noch weitersprechen möchtest oder sagst du dann, okay, nee, jetzt ist irgendwie so alles gefragt, was ich fragen wollte?
Also meine Erfahrung ist die, dass es im Grunde kein Interview gibt, das man nicht noch kürzen könnte.
Okay.
Also man kann es immer verdichten.
Das stimmt.
Und man kann die Kernaussagen immer mehr verdichten, auch wenn ich zum Beispiel denke, oh, die Frage war aber besonders schön, die muss ich drin lassen. Mhm. Nein, das ist nur die Eitelkeit, die da spricht.
Ja gut, das stimmt. Aber es ist auch interessant, was du vorhin gesagt hast. Das ist ja jetzt irgendwie so, ich finde das ja sowieso auch mit dem Podcast, was wir jetzt hier machen, dann so ein gegenläufiger Trend ist, weil früher ja gerade im Radio dann irgendwie zack, 3:30, Wumms oder noch kürzer so. Und jetzt gibt es so einen Trend, dass Leute das wieder so länger hören. Das ist irgendwie ganz spannend. Also eigentlich interessant, man kann es gar nicht so richtig, es kommt durch die Podcasts, aber man kann es gar nicht so richtig begründen, woher das kommt, ne? Es ist so wie,
Ich denke mir, dass Podcast, wenn man sich zum Beispiel jetzt den Zeit-Podcast Alles Gesagt anschaut, der zum Teil 8-9 Stunden geht, je nachdem, wie lang der Gesprächspartner möchte, dass Podcast ein Medium ist, das man mittlerweile nebenbei hört. Man hat die AirPods und die Kopfhörer in den Ohren, daneben wird die Wohnung geputzt, daneben man wird gekocht, daneben macht man Sport.
Ja.
Also es ist nicht so, dass man da am Stuhl sitzt und nur zuhört. Also das ist so ein Medium geworden, wo man lange Strecken hören kann, weil daneben das Leben passiert.
Das stimmt, ja. Das könnte man ja mit den Künstlergesprächen theoretisch auch machen, nur die Tonspur hören sozusagen.
Das stimmt, ja.
Also könnte man eigentlich auch. Jetzt kommen wir mal zu deinem Buch. Also ich habe es ja gesagt, es heißt Die schwule Seele, wie man wird, wer man ist. Und ich muss jetzt gestehen, das Buch hat mich einigermaßen überrascht, muss ich sagen. Also weil ich hatte so, also man hat ja so eine Klischeevorstellung im Kopf. Also da kommt so ein gestandener, erfolgreicher Kulturjournalist, sieht gut aus, hat Erfolg im Beruf so. Und dann kommt ein Buch, was doch so ein bisschen, also ein bisschen. Also ich fand, es beschreibt ja eigentlich so einen doch recht qualvollen Coming-out-Prozess. Also qualvoll ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort, aber erzähl doch mal bitte erstmal, wie ist es zu dem Buch gekommen, dass du gesagt hast, okay, du willst das jetzt mal alles aufschreiben?
Also das Interessante ist, dass das im Grunde sowas wie ein intuitives Gefühl gewesen ist, dass ich im Grunde gewusst habe, ich möchte das jetzt machen und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt dafür, das zu machen. Es gibt so ein Zitat von Vincent van Gogh, wo er mal gefragt wird, wie lange er denn für irgendein bestimmtes Gemälde gebraucht hat. Und er sagt dann, 3 Wochen und mein ganzes Leben. Und ich finde es eine ganz tolle Antwort, weil einfach sozusagen, es geht nicht nur darum, dass man schreibt und wie man schreibt.
Stimmt,
und wann man schreibt. Das Ganze davor quasi hat auch eine wesentliche Bedeutung dafür. Und das war für mich auch so etwas, wo ich gespürt habe, ja, jetzt kann ich das gut mal machen und schreiben.
Also ja.
Das war sowas Intuitives eher.
Ja. Ich habe auch überlegt, wie wir das Gespräch jetzt irgendwie aufbauen, weil ich jetzt gedacht habe, okay, wenn wir jetzt irgendwie jedes Detail deines Lebens besprechen, sitzen wir morgen früh noch hier. So, aber erstmal so, sagen wir mal so gefragt, wie war denn dein Leben vor deinem Coming Out? Mhm. Also da beschreibst du in dem Buch ja auch diese ganzen Selbstzweifel, die du hattest, so, ne? Beschreib doch mal, wie war das davor?
Also das Interessante ist ja, dass ich generell in Bezug auf die Zeit vor meinem Coming Out, und das war, wenn man jetzt sozusagen das öffentliche Coming Out wirklich sich anschaut, sowohl beruflich als auch dann komplett privat, ich war da ja 28. Also das war ja nicht wie bei vielen anderen mit 16, 17, 18, sondern ich war da 28 und das war eine relativ, die einen würden sagen, lange Zeit. Wahrscheinlich war es zumindest eine Zeit lang, sagen wir es mal so.
An welchem Punkt warst du? Hast du das studiert oder an welchem beruflichen Punkt warst du dann da in dem Alter?
Da war ich einfach schon in dem dem Beruf, in dem ich jetzt bin.
Ach so, okay, okay.
Und ja. Ich kann mich gut erinnern damals, dass ich zu einem Therapeuten gegangen bin und ich habe gesagt zu ihm, ich bin jetzt da. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich weiß, ich brauche das jetzt. Und es ist dann relativ schnell klar gewesen, dass sozusagen ich mit meinem Schwulsein doch nicht so wahnsinnig entspannt gewesen bin, wie ich das für mich irgendwie gedacht habe. Und daraus ist sozusagen das Coming Out im Grunde entstanden und das hat dann interessanterweise gar nicht lang gebraucht. Also das war ein halbes Jahr danach und dann war das sozusagen wirklich, wirklich erledigt und auch gut erledigt. Ja.
Aber ich habe ein Gespräch von dir gehört, was du zu dem Buch mal gegeben hast, ein Interview, da hast du erzählt, dass du, aber vielleicht so missverstanden, aber dass du gesagt hast, du hast da auch sehr viel Energie drauf aufgewendet, also dich nicht zu outen im Sinne von, also irgendwie, ich sag mal, eine tuckige Bewegung zum so.
Ja.
So also da hast du ja offenbar auch viel Aufwand verwendet, also da dich quasi nicht versehentlich zu outen oder so auch.
Auf jeden Fall. Also da ist wahnsinnig viel Energie hineingeflossen, sozusagen nach außen, ja, nicht irgendeinen Verdacht oder so zu erregen. Das ist ja auch in der Sprache, wenn man dann beginnt zu formulieren, dass man dann quasi plötzlich die Person irgendwie gar nicht mehr das Geschlecht bezeichnet, mit der man irgendwie das Wochenende verbracht hat und dann so zwischendurch irgendwie herumschwimmt zwischen den Formulierungen. Und dann einfach wirklich vermeidet, Sachen zu erwähnen. Und das ist tatsächlich, so wie du es ja auch sagst, irgendwann ist die Energie auch aufgebraucht und vor allem, man kann diese Energie auch für andere und schöne Sachen einsetzen als fürs Verstecken.
Aber was ich in dem Buch auch noch nicht ganz so verstanden habe, oder zumindest schreibst du jetzt nicht so viel darüber, ist so, ich habe mich dann gefragt, also sagen wir mal so, ich meine, es gibt ja sowieso so eine Angst vor bestimmten Reaktionen von, keine Ahnung, Freunden, Kollegen, Eltern, wie auch immer. Aber was war denn deine Angst? Also ich habe so gedacht, es ist ja auch sicherlich eine Angst, die da rausspricht so. Was war die denn oder wie würdest du die heute beschreiben?
Also es war ganz bestimmt so eine Angst vor der Zurückweisung. Also das, wenn das jemand weiß, dass sozusagen ich einfach dann zurückgewiesen werde und die war gar nicht interessanterweise konkreter. Das ist ja das Spannende, dass die Angst irgendwann mal so groß wird, dass man gar nicht mehr vor was Bestimmten Angst hat. Man hat plötzlich Angst vor der Angst. Und dann ist natürlich eine Situation da, die kriegt man für sich selber oder ich zumindest alleine nicht gelöst mehr.
Du hast ja, glaube ich, in einem anderen Gespräch auch gesagt, ich glaube, dass deine Eltern das auch dann schon recht früh wussten, so,
genau.
Ne? Das fand ich ja auch interessant, weil ich gedacht habe, okay, also jetzt so die Eltern, also da kann es ja die Angst dann nicht gewesen sein, ne? Oder?
Ja, also die Eltern wussten das, seit ich glaube sogar sehr früh, ich glaube 12, 13 ungefähr gewesen bin.
Oh, das ist ja wirklich sehr früh.
Und ja.
Der Junge ist schwul. Der war ja wohl sehr früh, meine Güte.
Okay. Ja, aber es war einfach dermaßen klar, da habe ich nicht mehr warten müssen. Ja, also das war so eindeutig, das war keine Phase mehr. Nein.
Aber was war denn da so eindeutig? Hast du denn irgendwie rosa Kleider getragen? Oder?
Nein, das Empfinden selber war einfach eindeutig.
Ach so, okay.
Also das gar, ist aber auch keine Phase, wo es mal geschwankt hat oder wo man selber irgendwie sich sagt, oder muss ich jetzt mal beobachten, in welche Richtung das geht. Das war einfach für mich sonnenklar, wie das gewesen ist. Und das war damals für die Eltern, weil ich bin ja in Kärnten aufgewachsen, also im Süden von Österreich. Und das war ja damals das Bundesland, wo Jörg Haider sozusagen der Landeshauptmann war. Und damals, wenn man jetzt über Kärnten spricht, das war ja das Kärnten von vor 20, 23 Jahren. Und da war wirklich seine Blütezeit als Politiker, als prominente Figur auch. Und das war schon eine sehr, ja, es war einfach eine enge Atmosphäre damals für mich. Das kann ich nicht anders sagen, ja. Und für die Eltern war das insofern ein Thema, weil einfach plötzlich so ein neues Thema da war, mit dem einfach niemand gerechnet hat. Und nicht, weil man einfach das irgendwie Schwulsein als schlecht oder so gesehen hat, sondern einfach völlig unerwartet ist da jetzt ein Thema und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen und wir haben nie gedacht, dass das Thema sein wird. Also das war eher so ein bisschen die Herausforderung dann.
Boah, ist ja interessant, weil du es gerade erwähnst, ja auch, dass das ja bei Jörg Haider ja auch wie der Klatscher blühte und gedeihte, ne? Und wie das der jetzt selber schwul war. Ich glaube, so ganz genau weiß man es bis zum heutigen Tag nicht, ne? Aber ist ja auch irgendwie interessant, dass so in diesem konservativen Bundesland, dass dann, ne, so Jörg Haider, also man kennt ja die ganzen Geschichten da so drumherum, ne? So. aber du bist ja dann also Villach, glaube ich, bist du aufgewachsen?
Genau, Villach, genau, richtig, Villach, genau.
So spricht man es, genau. Und dann bist du ja nach Wien gekommen, da habe ich mich dann auch gefragt, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Berliner Klischeevorstellung, dass man so denkt, so naja, der Junge kommt in die große Stadt und erlebt dann so seine Katharsis da irgendwie so. Wie war denn das bei dir, als du nach Wien gekommen bist?
Nein, also der Grund, nach Wien zu gehen, war ganz sicher zu einem, nicht 100%, aber sicher zu einem großen Teil, einfach ein freies Leben leben zu können. Weil ich habe einfach relativ schnell gemerkt, und das ist ja auch so im Buch ein bisschen, glaube ich, mein Ansatz, wenn man irgendwie so spürt, in welche Richtung das Leben geht und wie man das Leben müsste, um frei leben zu können, dann muss man einfach sich auch darum kümmern, dass es dann so ist, wenn man die Möglichkeit hat. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, das zu machen. Ja. Und ich weiß, man zahlt immer einen Preis. Man lässt dann vielleicht Freunde zurück, man lässt Teile der Familie einfach zurück. Aber es war für mich einfach wichtig, ich muss das machen. Es ist wichtig, damit ich zufrieden bin und damit ich ein glückliches Leben leben kann. Und deshalb bin ich natürlich auch nach Wien gegangen.
Klar, ja. Ich fand ganz interessant, ich habe so mit so ein paar Leuten vor dem Gespräch jetzt so geführt und da habe ich dann so diskutiert, so naja, also so in den Medien, man hat ja so dieses Bild, das ist ja einfach auch wie auch freier von der Arbeitsatmosphäre her und da gibt es ja auch ganz viele, ja, schwule Lesben, wo auch immer man jetzt so wieder arbeitet und so weiter. Wie war denn das bei dir im ORF? Also war das dann irgendwie, ja, also hattest du das Gefühl da, wenn du das sagen würdest oder so, das würde dir Nachteile bescheren oder Wie war denn das damals? Also weil ich kenne auch so ein paar Leute beim ORF und ich glaube, heute ist das ja alles sehr locker, ne? Also so. Ne?
Ich glaube auch, dass man immer sozusagen die Zeit mitdenken muss, in der das damals gewesen ist. Also wo ich eben noch nicht geoutet war. Und mein Coming Out war ja 2014 und ich kann mich schon, es ist auch nicht so lang her jetzt, und ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass mich einige Leute gewarnt haben. Mach das nicht, das ist schlecht für die Karriere. Und warum muss man denn das überhaupt noch machen heutzutage und so weiter? Und da merkt man eigentlich, oder ich zumindest, dass Angst ist halt kein guter Ratgeber. Ja. Also wenn man da wieder auf das hört, was die anderen sagen, dadurch wird mein Leben nicht schöner. Also ich habe einfach das tun müssen, was für mich wichtig war und für mein Leben wichtig war. Und was die anderen sagen, ist das, was die anderen sagen.
Aber was ich wirklich total überraschend dann auch fand, das ist ja im Buch auch so erwähnt, so, aber dass du ja sozusagen so von dieser, sagen wir mal, nicht geouteten Lebensweise ja dann dazu übergegangen bist. Du hast ja dann in der Presse, das ist eine österreichische Tageszeitung, einen Artikel geschrieben über dein Coming Out. Der ist ja gar nicht so lang, aber ich habe den mal gelesen und habe dann gedacht so, wow, das ist ja auch interessant, also dass du jetzt auf einmal so ganz weit nach vorne gegangen bist, also weil das machen ja viele andere nicht. Also in Deutschland war es ja vor 30 Jahren so, dass ja Harpe Kerkeling und Biolek so zwangsgeoutet in Anführungszeichen wurden, aber die haben ja nicht selber aktiv jetzt irgendwie einen Artikel geschrieben.
Stimmt,
oder so.
Ja.
Warum hast denn du diesen Artikel damals da geschrieben? Was war der? Also das war es ja wichtig offensichtlich, ne? So, was war das?
Ich glaube, da gibt es ja wirklich ein großes Missverständnis immer noch, wenn es ums Thema Coming Out geht. Nämlich, dass man irgendwie so glaubt, dass man es für die anderen macht. Und das stimmt ja nicht. Also wenn man sowas macht wie ein Coming Out oder wie ich zum Beispiel einen Artikel in einer Tageszeitung schreibe, ich habe es für mich gemacht. Ich habe gewusst, das ist für mich die richtige Art und Weise, das zu kommunizieren. Und damit war das Thema für mich auch erledigt. Weil das Interessante ist ja an dieser Sache die Geschichte, wie es überhaupt zu diesem Artikel kam. Weil es gab so eine Kooperation zwischen dem ORF und der Presse, eben dieser Zeitung, die du erwähnt hast. Und es haben da ganz viele Journalistinnen und Journalisten aus dem ORF wurden gebeten, irgendwelche Artikel zu schreiben zu irgendeinem Thema. Einfach so eine Sonderausgabe für die Presse.
Also irgendein Thema, ganz egal.
Ja, und das ist eben ganz wichtig, was du sagst. Ich habe da nämlich auch gefragt, wirklich zu irgendeinem Thema. Und dann hat es geheißen, ja, zu irgendeinem Thema. Und da war für mich klar, was ich da schreiben werde. Ja, weil das hat für mich dann so eine innere Eleganz auch gehabt, dass ich nicht mich irgendwie angeboten habe oder so, sondern ich wurde gefragt.
Aber die hatten wahrscheinlich damit gerechnet, dass du zu irgendeinem Kulturphänomen schreibst,
genau,
oder so.
Genau,
oder so.
Richtig, ja. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann wird das jetzt sozusagen in diesem Artikel erledigt. Und das war für mich nach wie vor eine super Entscheidung.
Mhm. Naja, nee, ich meine, nur kurz zu erklären, meine Frage. Das ist schon richtig, also dass man es für sich macht, aber trotzdem wäre ja, also in Anführungszeichen, also das normale Coming-out, ja, man erzählt es den Freunden, den Kollegen, der Familie und so weiter, so, ne? Aber dadurch, dass man es jetzt irgendwie in der Zeitung veröffentlicht, ist es natürlich so in, groß in der Welt. Das meine ich nur. Das fand ich so ein bisschen überraschend, dann so.
Ja, das normale Coming-out. Gibt es das normale Coming-out?
Gute Frage, ja, stimmt
also,
schon. Ja, ja.
Das, was mir, glaube ich, schon wichtig ist, und vielleicht geht das ein bisschen in Richtung Antwort für deine Frage, ich fand es dann schon wichtig, dass es die Leute auch wissen. Also mir hat es dann nicht gereicht, dass ich jetzt für mich damit in Ordnung bin und ab und zu hört es mal der eine und ab und zu hört es mal der andere. Ich wollte schon so einen Moment irgendwie markieren, wo ich sage, so, das wird jetzt veröffentlicht und jeder, der das liest, weiß das jetzt. Und vor allem, mir ist es auch wichtig, dass es die Leute wissen von mir. Einfach nur, damit sie es wissen. Und ich denke, dass das so vielleicht ein bisschen ein Antrieb gewesen ist.
Mhm. Du hast ja gesagt, es ist ja jetzt 8 Jahre her. Nee, wie 8 Jahre? Nee,
2014. Also
8 Jahre.
Ja, genau.
Roundabout, genau.
Genau.
Ich habe mich da auch gefragt, aber da muss man ja mal aufpassen, weil es ja immer so dieses Deutschland-Österreich-Ding immer so gibt. Oh, aber je. Ich habe so gedacht, so, aber ich habe so gedacht, ist vielleicht in manchen Bereichen, also zumindest damals, Österreich so ein bisschen konservativ vielleicht noch gewesen als Deutschland oder so?
Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Also ich weiß es nicht. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich denke mal, wir sind ja heute hier in Berlin. Ich denke, dass Berlin natürlich grundsätzlich eine Ausnahme darstellt in vielerlei Hinsicht, weil es einfach wahnsinnig international immer schon gewesen ist, was einfach eine Kleinstadt in Österreich natürlich nicht irgendwie anbieten kann. Ist ganz klar.
Na gut,
klar,
eine Kleinstadt in Deutschland aber auch nicht. Ne?
Also, das stimmt wahrscheinlich. Und ich denke, dass sozusagen das, was die Leute unter Anführungsstrichen sagen, ist, dass das Land wohl konservativer ist, als es nach außen tut. Ja. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass ich keine negativen Erfahrungen auch nach meinem Coming-out gemacht habe. Dass die Leute hinterm Rücken reden, das ist immer so. Das gehört überhaupt zu meinem Beruf ohnehin dazu. Also das hat mich nie wirklich dann gekümmert. Ich glaube wirklich, dass auch wenn die Antwort vielleicht unattraktiv ist, aber ich kann es gar nicht beantworten.
Na, ich habe nur so gedacht, aber das sind natürlich immer so ein bisschen Klischees, die man im Kopf hat, also dass so ein Österreicher, ich würde es mal so formulieren, ich glaube, so seinen Conchita-Wurst-Moment hatte. Das war ja, wann war das genau? Ich habe schon wieder vergessen, 2016, ich weiß gar nicht.
Ungefähr, so, ja.
Und ich glaube, dann ist ja ganz viel passiert, ne? Also weil sie war ja auch so eine Identifikationsfigur, so rum. Und dann gab es ja auch die Ehe für alle in Österreich. Also das, glaube ich, so seit dieser ESC-Teilnahme oder dem Gewinn des ESC da unglaublich viel in Österreich passiert ist, glaube ich.
Ich denke, wenn man auf die letzten 20 Jahre schaut, generell was die rechtlichen Rahmenbedingungen für Homosexuelle betrifft, da ist wirklich wahnsinnig viel weitergegangen. Weil wenn man auf die, weiß nicht, die 200 Jahre davor auch noch mitrechnet, wie wenig und wie langsam das funktioniert hat und da in den letzten 20 Jahren so viel passiert hat und passiert ist, das ist wirklich wahnsinnig toll. Und wenn du Conchita ansprichst, ich denke, das ist natürlich wirklich etwas, auf das Österreich tatsächlich stolz sein kann, auch wenn Stolz ein Wort ist, das viele irgendwie ungern verwenden, ja, aber das ist wirklich etwas, das hat wirklich Conchita geleistet für die Community auch und das wird auch immer bleiben. Also das wird so schnell nicht vergessen.
Naja, ist ja, jetzt habe ich den Nachnamen schon gewesen, Tom
Neuwirth.
Tom Neuwirth, der ist ja in Österreich auch noch, glaube ich, auch immer noch ein noch größerer Star als jetzt in Deutschland, glaube ich. Ne? So, also der tritt ja auch unglaublich oft auf und macht auch ein neues Album, hat er, glaube ich, raus. Ne? Also ist ja immer noch sehr aktiv. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er so ein bisschen, was ich so in Interviews gelesen habe, diese Botschafterin der Toleranz, wie er oft genannt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob er so wahnsinnig glücklich war mit dieser Bezeichnung und ob er das eigentlich wollte, was die anderen ihm gesagt haben, was er jetzt zu sein hat. Ja. Ich glaube, da hat er ein bisschen damit zu kämpfen gehabt für sich persönlich. Ja. Dass das, was die anderen jetzt sagen, so, jetzt bist du diese berühmte Frau mit dem Bart in diesem goldenen Kleid und jetzt hast du übrigens die Botschafterin der Toleranz zu sein, du musst jetzt für uns Aushängeschild sein.
Aber Conchita hat er ja eigentlich beerdigt, eigentlich so, ne? So habe ich das verstanden, so, oder? So,
also diese glamorous Person im Kleid und so.
Ich glaube, du tritt ja gar nicht mehr auf. Ne?
Also momentan glaube ich nicht, nein. Aber man weiß ja nie, wie die Dinge sich sozusagen entwickeln. Ja? Vielleicht kommt das ja wieder mal. Ja,
Also ich hab noch mal irgendwann mal ein Interview gelesen, bin mir nicht ganz sicher, dass er gesagt hat, also er hat diese Kunstfigur eigentlich beerdigt so, ne? Und macht das jetzt nicht mehr. So.
Ja, Ja, ja. Ich glaube für den Moment schon, aber weißt du, man weiß ja nie, wie sich die Dinge entwickeln. Und es kann schon sein, dass er auch eine Distanz auch gebraucht hat zu dieser Figur und zu diesen ganzen Erwartungen und so weiter. Ja, weil man muss sich ja wirklich mal geben, so ein Sieg bei diesem riesengroßen Event, das muss man auch aushalten können. Also das ist nicht nur super.
Ja. Klar. Ich hatte ihn mal angefragt, hat leider bislang noch nicht geklappt, aber gut. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Coming Out zurück, und zwar wie waren denn dann die Reaktionen letzten Endes? Also die kamen jetzt sicherlich wahrscheinlich von allen möglichen Seiten. Mhm. Wie waren die denn?
Ja, das Interessante ist, in dem Moment, wo man es für sich selber macht, sind die Reaktionen tatsächlich nur mehr so ein bisschen wichtig. Also okay. Ich habe dann gar nicht mehr so gehört oder mich oder herumgefragt oder wie auch immer. Natürlich so Leute aus der näheren Umgebung, die waren sehr ermutigend und wohlwollend. Aber ansonsten, wenn ich jetzt sage, es war mir wurscht, was die Leute sagen, das klingt eine Spur zu hart, glaube ich. Ja. Aber in dem Moment, wo man es für sich macht, ist das, was die anderen sagen, zwar interessant zu hören, aber es hat einfach keinen großen Einfluss mehr darauf, dass man das vielleicht dann beginnt zu hinterfragen, oder hätte ich nicht. Mhm. Also das hat für mich so genau gepasst, wie es gewesen ist. Mhm.
Jetzt kommen wir dazu, was mir an deinem Buch nicht so gefallen hat.
Unbedingt, nur her damit.
Und zwar, weil du hast ja quasi nur ganz wenig, also das Wort Ich kommt nur ganz selten vor.
Aber es kommt vor.
Es kommt vor, ja, ich habe das schon wahrgenommen. Aber es ist ja über weite Strecken, ist es ja so geschrieben, also man weiß, man sieht, man denkt, also so, da kommt Ich eben nicht vor, sondern da ist es ja so eine distanzierte Formulierung so, ne? Und dann habe ich mir überlegt, naja gut, also das hat mich so ein bisschen gestört, weil, das hast du ja auch am Anfang gesagt, also jedes Coming-out ist ja sowieso anders, ne, jede Geschichte ist anders so, aber es hat dadurch, finde ich, so einen kleinen Unterton so davon, dass das irgendwie immer so ist. Also das ja. So. Und ich habe mich dann gefragt, warum hast du das so geschrieben und nicht in der Ich-Form?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist das Buch ja so eine Mischung aus Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung. Also nicht alles, was im Buch steht, habe ich persönlich auch so durchlebt. Also das heißt.
Aber, Entschuldigung, unterbreche, aber was würdest du sagen, wie viel Peter Fesslacher ist denn?
Also Gott, das ist aber schwer
jetzt. Naja, nee, aber ich meine, ist das, naja gut, weil wenn du jetzt sagen wir mal so, ich meine gut, wobei, wenn selbst in so einer Ich-Form schreiben würdest, dann würde man ja auch nicht, vielleicht wäre es vielleicht nicht 100%, ne, so. Aber.
Nein, aber ich verstehe die Frage gut, ja, weil im Grunde das, was ich mit dem Buch möchte, es geht ja darum, wie du schon gemeint hast, werde der du bist, dieser berühmte große Satz. Und wenn man so ein bisschen herausfinden will, wer man selber ist, passiert das ja eigentlich einerseits durch Identifikation, dass man was liest, wo man sich selbst wiederfindet, aber auch durch Abgrenzung, dass man was liest, wo man sagt, ja, da bin ich jetzt aber nicht unbedingt der Meinung, weil ich sehe es nämlich anders. Und in dem Moment beginnt man ja selber für sich herauszufinden, wer man ist, wo man zustimmt, wo man widerspricht. Und die Idee, dass sozusagen eher allgemein zu schreiben, war dann schon so, dass das ist ja jetzt keine Schauspielerbiografie, wo ich quasi Anekdoten aus meinem Leben erzähle. Es das geht stimmt. Da ja schon eher darum, auch ein bisschen was Allgemeines und durchaus auch, so wie du sagst, durchaus auch Verallgemeinendes einfach mal hinzustellen.
Ja.
Und dann kann ja jeder sagen, kann ich mitgehen, kann ich nicht mitgehen, weil ich sehe mich da eher so ein bisschen wie so ein Kellner mit seiner Speisekarte, der sagt, ich habe das und das und das und das anzubieten, und dann kann jeder schauen, ob man das mag oder lieber das oder beides gemeinsam oder die Nachspeise esse ich lieber woanders oder ach Gott, ich hätte lieber gern was Veganes, ich gehe ganz woanders hin. Also das ist so ein bisschen die Idee des Buchs.
Also, wenn ich nur ganz kurz mal meine eigene Geschichte erzähle, also bei mir war es so, ich war so out mit 19 so etwa so und bestimmt damals auch noch deutlich unsicherer als heute so, aber ich habe dann mal so nachgedacht, als ich ein Buch gelesen habe, ich habe dann gedacht, na okay, aber ich glaube, viele Unsicherheiten kamen, glaube ich, dann bei mir gar nicht so unbedingt durch Schwulsein, sondern eher so um, also da ging es so eher um so diese Rolle, also da hat man studiert und dann war ich beim Radio und dann nochmal wieder beruflichen Erfolg und dann muss man sich dann natürlich auch gegen die Konkurrenten und innen da irgendwie durchsetzen und so. Also das ist ja auch alles nicht so einfach, dann so in jungen Jahren so. Aber ich habe dann so gedacht, so, ich glaube, so meine Probleme waren, glaube ich, gar nicht so jetzt dieses Out-Sein, weil ich habe, bei mir war es dann aber so, ich habe es einfach allen erzählt, die mir wichtig waren. So, ne? Aber ich habe jetzt nicht zu jeder Sekretärin gesagt, hallo, irgendwie, ich bin Michael Mayer und ich bin Stuhl. Also so, ne? Ja, also das ist ja auch immer so die Frage, wem es dir wichtig ist. So, ne? Und deswegen hatte ich dann so, also konnte ich dann manche Sachen gar nicht so, aber ich wollte dich
ja, aber das ist fragen. Dann aber, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja ehrlich gesagt etwas Beneidenswertes. Weißt du, ich meine, also wenn sozusagen diese Themen im Buch für dich gar nicht so wirklich wichtig waren im Leben, weil du ohnehin schon von relativ früh an auch selbstbewusst warst in deinem Schwulsein, dann ist das ja etwas, was toll ist. Das ist ja eher der Weg, wo man vielleicht.
Aber es war jetzt auch nicht so heroisch oder so. Das war einfach so, wie soll ich sagen, also ich hatte es dann irgendwie auch meinen Eltern gesagt dann so und irgendwie, es war jetzt aber auch nicht so, wie soll ich sagen, also dass ich da jetzt irgendwie die mörderische Leistung da irgendwie. Aber gut, ich meine, ich bin ein bisschen älter als du. Also ich meine, das war ja damals dann irgendwie zum Beispiel, also das war zum Beispiel wirklich auch ein Thema bei meinen Eltern. Auch, das war ja zur Hochzeit, also 90er-Jahr, Hochzeit der AIDS-Krise. Mhm. Das war ja nun alles andere als lustig damals so, ne? Und also das waren dann so Sorgen, die jetzt schon meine Eltern dann hatten, ne? So nach dem Motto, der Junge fängt sich da was ein und stirbt bald oder so, ne? Ja. Also das ist ja zum Glück heute ja anders, ne? Aber ich wollte dir mal eine Stelle vorlesen, da habe ich zum Beispiel auch wirklich drüber gestolpert, so. Da geht es dann so darum, dass du beschreibst, also dass auch andere Probleme haben im Coming Out. Also in Anführungszeichen, also wörtliches Zitat, ich würde mich ja gerne outen, aber die Gesellschaft ist noch nicht so weit.
Ja.
Diesen Satz hört man immer wieder in vielen Varianten und von vielen wird er intuitiv mit einem resignierenden Kopfnicken kommentiert. Ja, die Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit, leider oder Gott sei Dank. Da habe ich dann gedacht, wow, also das konnte ich gar nicht nachvollziehen.
Ja, das
kenne ich überhaupt nicht so, wie du das schreibst. So.
Also ich kenne das von wahnsinnig vielen Freundinnen, Freunden, auch in unterschiedlichen Altersstufen, die sagen, sie würden sich gerne outen oder aber auch die schon geoutet sind. Und wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, ob sie Hand in Hand mit ihrem Freund spazieren gehen. Ja? Und dann kommt dieser Satz, ja, ich würde gern, aber du weißt ja, Peter, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Und das ist etwas, wo ich persönlich ein kleines Problem damit habe, weil ich finde dann schon, dass es darum geht, diese rechtlichen Möglichkeiten, die ja da sind, gerade in Österreich jetzt, auch in Deutschland, also man darf heiraten, man darf Kinder adoptieren, also so wirklich rechtlich abgesichert, so stark war das ja noch nie. Dann muss man schon auch selber diesen Raum und diese Möglichkeit auch mit Leben füllen. Also man darf dann nicht sozusagen die Gesellschaft sozusagen dahernehmen, so ein bisschen als Schutz, wenn man sich vielleicht nicht traut oder so. Ja? Ich finde es was anderes zu sagen, ich traue mich nicht, als zu sagen, oh, die anderen sind noch nicht so weit. Ich würde ja sonst, aber die anderen sind noch nicht so weit. Also das ist der Gedanke sozusagen dahinter.
Wobei dieses Beispiel mit dem Händchen halten natürlich, finde ich, ein bisschen schlechtes ist im Sinne von so, weil da geht es ja, glaube ich, auch so eher darum, dass man Angst hat, wirklich also vor körperlichen Übergriffen auch. Ne? So, während, wenn ich mich jetzt oute, ich meine, gut, naja, habe ich auch
nicht erlebt.
Naja, gut, stimmt. Also,
das ist schon männlich.
Ja, klar, aber ich meine, hat, glaube ich, jetzt in dem Moment wahrscheinlich jetzt nicht Angst, jetzt vor körperlichen Übergriffen oder so, wenn man jetzt irgendwie seinen Freunden oder so gegenüber oder seiner, also.
Das weiß man ja eben nie.
Aber
also das ist ja oft sozusagen diese Angst, was da jetzt tatsächlich passiert, ja. Und gerade wenn man die junge Generation ansieht, wo man auch wirklich, wo auch einfach sichtbar ist, dass sozusagen das, was ein normaler Mann, wie man das so in konservativen Kreisen mal sagen würde, wenn dann zum Beispiel die Nägel lackiert sind oder wie auch immer. Also es gibt schon dann so Signale nach außen, wo dann andere, die das vielleicht nicht gut finden, auch irgendwie dann, weißt du, wie man die, wo das sichtbar ist, genauso wie beim Händchen halten, ja, wo es ja auch so ums Sichtbare geht.
Ich würde dich gerne nochmal fragen, und zwar, ich hatte beim Lesen auch das Gefühl, aber das ist jetzt sozusagen meine Frage an dich, dass du so ein bisschen Probleme hast so mit diesem Konzept, also so out and proud, also so dieses Ding so, da kann man ja auch drüber diskutieren, also dieses Rausgehen, also dieses stolze Schwulsein, dieses sehr starke Repräsentieren, es auch zeigen in allen möglichen Facetten, Formen, kennen wir ja nun so alles so, ne? Ist das für dich irgendwie, also ich meine, musst du ja nicht persönlich jetzt irgendwie auch dann so repräsentieren oder so, aber findest du das manchmal zu viel oder wie stehst du dazu?
Also ich denke, dass sozusagen ein Coming-out immer die freie Wahl sein muss. Also es ist nicht sozusagen besser, sich zu outen, als sich nicht zu outen. Es ist beides gleich viel wert. Also das ist so mein Zugang. Wenn man für sich entscheidet, ich möchte es nicht, ich möchte mich nicht outen, ich möchte so mein Leben führen, dann ist das gleich viel wert, als wenn man es doch tut. Weil
ja, wobei, da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen. Ich kann dir aber auch erklären, warum. Weil ich finde, also sagen wir mal so, da kommen wir wieder an dieser alte Ralf-König-Witz, also zwei Schwule kommen in die Eisdiele, ich hätte gern zwei Kugeln Eis und übrigens, wir sind schwul, ne? So, also so natürlich nicht, dass man es jetzt jedem jetzt so hat. Mhm. Aber ich widerspreche dir da so ein bisschen, weil ich finde, wenn man das jetzt nicht sagt oder so, mhm. dann hat das so für mich so ein Beigeschmack von was Schlechtem oder was Minderwertigem oder mhm. so. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe irgendwann mal, ich kann ja gar nicht genau sagen wann, aber irgendwann habe ich auch mal gedacht so, nee, also das, Entschuldigung, aber ich meine, ich fühle mich da überhaupt nicht minderwertig, weil ich denke, mhm. okay, es ist ein anderes Lebensmodell und natürlich gibt es Unterschiede, ist ja klar, mhm. aber ich sehe überhaupt nicht ein, also ich habe zum Beispiel noch ein ganz kurzer Exkurs, ich habe zum Beispiel irgendwann mal gelesen, das fand ich ganz interessant, dass es in Deutschland 400 Dating-Apps gibt. Also die kommen nicht mhm. alle aus Deutschland, aber du kannst dir 400 wow. Dating-Apps verschiedenster, ne, für alle Spieler, so, ne? So. Und da ist ja für mich völlig klar, da müssen ja ganz viele Heteros zum Beispiel auch drunter sein, die dann irgendwie ihre Frau okay. betrügen oder mhm. was auch immer.
Aber, spannend, oder?
Genau, aber das kann ja nicht sein, das können ja nicht nur Schwule sein, die für 400 so, ne? Also mit anderen Worten, also zum Beispiel ein Vorurteil den Schwulen gegenüber ist ja immer so die Promiskuität und die sind mhm. da nicht treu und so. Mhm. Und wo ich gedacht habe, Kinder, Entschuldigung, es gibt 400 Dating-Apps, also ich meine, das, ne? Also das kann, und da habe ich dann gedacht, nee, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich denke, ich fühle da überhaupt kein Minderwertigkeitsgefühl, mhm. weil guckt euch mal selber an. So, was ist so eine Demotte? So, denke, nee, ja. also Entschuldigung, aber das kann nicht sein. Ne? Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile so meine Herangehensweise. Also gut, da hat noch Jahre gedauert, da um vielleicht zu dem Punkt zu kommen. So. Aber so denke ich heute darüber. Weißt du, so.
Also ich denke, wenn ich sage, dass sozusagen ein Coming-out und kein Coming-out gleich viel wert ist, meine ich eher damit, dass ich will niemanden sagen, wie Leben richtig funktioniert. Weißt du? Also, ob das eine vielleicht irgendwie freier sich leben lässt als das andere, das mag ich nicht beurteilen. Aber wenn sich jemand dagegen entscheidet, ist das genauso in Ordnung. Weil so mein Gefühl ist irgendwie, dass man so glaubt, wenn jemand sich geoutet hat, dann ist der am Ziel und der das nicht hat, der ist höchstens noch am Weg. Und das finde ich nicht okay. Also wenn jemand sich dagegen entscheidet,
das stimmt, ja.
Und das ist für sein Leben, das einfach die leichter lebbare Variante ist, dann soll das so sein und es ist total in Ordnung. Also das ist der Gedanke dahinter.
Naja, das ist halt auch sehr stark, glaube ich, auch davon abhängig, von wem man denn in dem Moment spricht. Also zum Beispiel, mhm. ich kenne auch Kollegen, von denen ich hundertprozentig weiß, die sind schwul, aber die haben mir das auch noch nie gesagt. Aber warum sollten sie auch? Also ja. weil ich mit denen jetzt nicht dieses enge Verhältnis habe, mhm. wo ich ja überhaupt kein Recht habe zu erfahren, dass die mir das jetzt irgendwie sagen. Mhm. Aber ich weiß halt aus anderen Zusammenhängen, so, ne?
Irgendwie. Von den 400 Apps, oder?
Nee, ich meine, das ist was anderes. Nein, aber ich weiß aber, dass die dann auch eine Beziehung haben oder mhm. hatten oder wie auch immer. Aber das müssen die mir ja nicht sagen. Mhm. Ne? Warum?
Genau, ne? Also, einfach, dass es die Entscheidung von jedem persönlich sein darf. Ob man sagt, ob man es nicht sagt, wie man lebt, dass jede Art und Weise in Ordnung ist und auch richtig ist.
Naja, genau, und dann das ist halt auch so der Punkt. Aber ich denke halt so, ja, ich hadere halt so ein bisschen damit, also wenn man es dann so, also es gibt ja vielleicht auch heute noch immer noch Leute, die es dann so komplett verstecken. So, mhm. ne? Und das finde ich nicht gut, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, ich glaube, dass sowieso auch das für alle Themen gilt, weißt du, so. Also mal so ein Beispiel, ich hab so einen Freund, Kollegen, der hadert dann zwar auch so ein bisschen so mit diesem schwulen Lifestyle, also mhm. so CSD und mhm. zeigt nackte Kerle und dann Sexparty, so. Und er lehnt das dann halt auch ab zum Teil und dann habe ich aber zu ihm gesagt, das finde ich eigentlich auch nicht gut, weil ich finde immer so, keiner zwingt dich ja selber daran teilzunehmen. Mhm. Also es ist ja, du kannst ja machen, was du willst, wenn du mhm. sagst, irgendwie, das ist ja alles völlig fremd und so, mhm. völlig in Ordnung. Aber ich finde, die Leute haben Jahrzehnte dafür gekämpft, mhm. das machen zu können.
Ja.
Ja. Und das finde ich in Ordnung. Und da denke ich so, okay, es ist jetzt, so manches finde ich auch, wie gesagt, ist mir auch fremd. Aber ich finde, es ist deren Recht, es machen zu können.
Auf jeden Fall.
So, ne?
Ich glaube, vielleicht ist es bei deinem Freund so, dass er sich vielleicht nicht wiederfindet oder nicht repräsentiert fühlt von dieser Art.
Sozusagen. Kultur oder wie auch immer.
Genau. Und, aber gleichzeitig, so wie du sagst, es waren immer die lauten, es waren immer die, die nach vorne gedrängt sind, die dafür gesorgt haben, dass wir heute so entspannt leben können, wie wir es leben. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, schon, ist man gut beraten, das zumindest so sein zu lassen, wie es ist, weil wir profitieren alle davon.
Genau, ja, genau. Aber jetzt sag mal, es sind ja schon 8 Jahre vergangen. Wie ist denn jetzt, also heute dein Lebensgefühl? Also jetzt ist das. Also
ich habe nicht 400 Apps, ja.
Nein, du hast mich auch missverstanden. Ich unterstelle das ja nicht. Ich sage ja nur, dass es 400 Dating-Apps gibt.
So, natürlich, ne? so, natürlich.
Für alle natürlich. Interessen. So.
Ja, also das Interessante ist, was ich glaube ich in den letzten 8 Jahren bemerkt habe, ist, dass Coming Out eigentlich so von so einem Moment zu einem Statement und dann irgendwie zu einer Haltung irgendwie wird. Ja? Also dieses, ich mache jetzt einmal mein Coming Out und dann ist das Thema erledigt. Das weiß jeder, der geoutet ist, dass das nicht so funktioniert im Leben. Also es passieren immer wieder Coming Outs vor Leuten, die man nicht kennt und so weiter. Und bei mir ist das einfach so zu so einer Haltung geworden, dass es mir wichtig ist, dass die Leute wissen, wer ich bin und mit wem sie zu tun haben. Und das ist es eigentlich schon. Ja? Also ich denke, dass das, was man sagen kann, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber dass es einfach mit jedem Mal jemandem das sagen oder zeigen oder wie auch immer, dass es einfacher wird. Zumindest ist es ja, bei mir so. Ja?
Genau.
Und, ja. Und das ist ja eigentlich eine auch, finde ich, sehr ermutigende Botschaft. Ja? Also es hört nicht auf mit dem Coming Out. Mhm. Ja? Das geht immer weiter das ganze Leben lang. Aber es wird einfacher. Und es ist so eine Haltung geworden, die einfach Teil meiner Persönlichkeit ist mittlerweile.
Ja, klar. Also ich meine, was ja auch ein interessanter Trend ist, aber ich will jetzt auch nicht so darüber urteilen oder so. Also ich finde ja auch ganz interessant, dass so im Zuge der Ehe für alle und dann auch Adoptionsrecht und so weiter, also das ist ja auch so ein, bei Teilen der Leute ja auch so ein Bedürfnis offenbar gibt, dann so ein, ich sag mal, so ein heterosexuelles Leben wie als Homosexueller zu leben. So, weißt du, was ich meine?
Ja,
so.
Ja, ja.
Aber ich will das überhaupt nicht kritisieren. Das ist ja völlig in Ordnung. Es gibt ja ganz viele, aber das finde ich ganz spannend. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich jetzt nie so hatte. Also ich wollte jetzt nie so ein, also in Anführungszeichen, heterosexuelles Leben kopieren oder so, ne? Weil, gut, liegt bei mir auch daran, ich habe ganz viele Geschwister und Neffen, Nichten und so. Aber ich meine, so, ich hatte so dieses Bedürfnis nicht so,
ja.
Weißt du, so.
Ja.
Also ich habe jetzt auch nie geheiratet oder so, aber ich finde es ja toll, dass es gibt. Da kommen wir auch wieder zum Punkt. Ne?
Also ja, bei der Ehe für alle geht es vor allem darum, da geht es nicht darum, dass das eventuell das bestmögliche Modell ist, dass es gibt, sondern es geht darum, dass alle die gleiche Möglichkeit haben sollen. Ja?
Ja.
Es geht nicht darum, dass die Schwulen endlich heiraten dürfen, es geht darum, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben sollen und dann kann man beginnen zu diskutieren. Weil es geht sozusagen bei dieser Ehe für alle Diskussion, das haben viele aus der schwulen Community immer schon abgelehnt, weil es eben zu spießig ist, weil, so wie du sagst, einfach die Kopie des Heterosexuellen ist, also ein Vorgarten des Kleinbürgertums und so weiter. Aber wie gesagt, sobald alle die gleichen Rechte haben, kann man sich ja immer noch dagegen entscheiden. Man kann ja immer sagen, meine Art zu leben ist das nicht, aber ich finde es gut, dass es möglich ist. Ja. Und das, was du sagst, ist eine ganz wichtige Beobachtung, dass es im schwulen Leben, weil das kommt dir jetzt alles erst, es entsteht dir jetzt alles erst, es fehlen sowas wie Rituale, die einfach im schwulen Leben entstanden sind. Ja? Weil natürlich ist eine Hochzeit, zumindest das, was ich so auf Instagram immer mal sehe, wenn Schwule heiraten, das ist tatsächlich im Grunde die Kopie einer heterosexuellen Hochzeit. Ja?
Das sieht auch mal so ähnlich aus.
Natürlich, ja. Und die Frage ist halt, wie könnte denn das aussehen in einem schwulen Leben? Also das sind viele Möglichkeiten da, jetzt diese mit eigener Kultur, mit eigenem Leben.
Weiterzuentwickeln.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, das
genau,
stimmt. Das genau. Stimmt. Ja. Nee, hast du recht. Also das ist, glaube ich, auch ganz spannend, das zu beobachten. Also ich denke immer so, ich weiß es nicht, aber ich glaube so, dass diese jüngere Generation da vielleicht irgendwie auch was Neues entwickelt, wo wir noch gar nicht wissen, wie das aussehen kann oder so.
Ne? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn man sich zum Beispiel jetzt kurz einen Blick auf RuPaul wirft, der hat ja schon die Sprache in den letzten 10 Jahren massiv geändert
das
und
stimmt.
Verändert. Ja.
Ja.
Und zwar nicht nur in Amerika, auch weltweit. Also die Art und Weise, wie auch gerade viele junge, queere Leute sprechen, das sind ganz viele Einflüsse von dieser Sendung drin und das ist ja gerade das, was dann passiert. Es entsteht so eine eigene Sprache, die man für sich beansprucht und wo man sagt, so das bin jetzt ich. Und zwar mehr als das, was die anderen, so die Heterosexuellen machen.
Also ja,
das
ja,
ist
ja.
ganz toll, finde ich.
Ich würde dich gerne noch fragen, du bist ja auch gewissermaßen Podcast-Kollege, weil du hast, hast einen Podcast namens Reden ist Gold. Da ist ja auch schon in dem Titel ja auch schon drin, ne? Also Reden ist besser als Schweigen.
Oh ja, allerdings, ja.
Also da geht es ja so um ja alle möglichen verschiedenen Aspekte des schwulen Lebens. So. Also da hast du ja Interviews mit, also in Anführungszeichen jetzt ganz normalen Menschen, also gay, bi, trans, so, ne? Und die kommen, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dich zu, ne?
Genau, genau. Also das Prinzip ist tatsächlich das, dass sich Leute bei mir melden und sagen, ich würde gerne mit dir reden. Und spannend finde ich immer, dass in 80% der Leute, die sich melden, schreiben, ich würde gerne dabei sein. Und dann kommt dieser Nachsatz, aber ich glaube, das, was ich zu erzählen habe, ist nicht so interessant. Und da wird es dann für mich spannend, weil natürlich jede Geschichte interessant ist.
Aber ist ja wirklich spannend, und was, weil ich habe das jetzt noch nicht so durchgehört. Was erzählen die Leute?
Es ist einfach deren Lebensgeschichte oder deren Art und Weise, wie sie mit Coming Out umgegangen sind oder mit Partnerschaften oder mit Beziehungen oder mit vergangenen Beziehungen. Ist einfach so, weil der Hintergrund ist der, es gibt ja keine lange und große Tradition bei Homosexuellen, über deren Gefühle öffentlich zu reden. Man musste einfach lange schweigen, lieber nichts sagen, nicht auffallen. Und das ist auch etwas, das einfach, auch wenn das total blöd klingt, aber das muss man einfach üben. Man muss das wirklich merken, man kann öffentlich darüber sprechen, über sich, über die Gefühle, über wer man ist. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund des Podcasts.
Ah ja, okay. Ja, spannend, weil es stimmt, also weil das so diese Lebensgeschichten, die hört man jetzt gar nicht. So, oder beziehungsweise, wenn man sie hört oder liest, dann sind es, glaube ich, dann irgendwie nur so ganz super originelle Geschichten.
Oder so entweder, ne? Wahnsinnig tragisch oder auch wahnsinnig in die andere Richtung, wo quasi dann sofort die Hochzeit und die drei Kinder und der Golden Retriever warten. Also einfach so, dass das unter Anführungsstrichen normale Leben, und das ist alles wert, gehört zu werden und auch spannend genug, ja, jedes Leben.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe es selber auch noch nicht so durchgehört, aber es ist, glaube ich, wirklich wie, aber du hast jetzt, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr gemacht wegen Corona, glaube ich, ne? Jetzt,
genau, also das liegt da sozusagen daran, dass in Österreich diese Corona-Bestimmungen so wahnsinnig streng waren, dass man gar niemanden treffen durfte, lange Zeit. Und dann kam das Buch, aber ich habe schon einige neue Episoden aufgezeichnet, es geht weiter.
Okay, ja, du hast ja den schönen Schlusssatz in deinen Interviews. Was wünsche ich dir oder Ihnen? Was wünsche ich dir?
Oh, na gut, dann muss ich natürlich als Udo Jürgens-Fan sagen, Liebe ohne Leiden und eine Hand, die meine hält.
Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Okay. Gut, jetzt kommen wir mal, jetzt gibt es ganz viele Empfehlungen. Also ich habe es ja schon gesagt, die Künstlergespräche, die könnt ihr, ich weiß nicht, ob alle bei YouTube stehen, aber viele, glaube ich.
Einige, glaube ich, ja.
Also alle wahrscheinlich nicht, aber ganz viele. Also die kann man sich bei YouTube zu Gemüte führen. Ich habe das ganz oft gesehen. Das ist so eine schöne Sache vom Einschlafen. Also nicht dabei einschlafen.
Nicht zum Einschlafen.
Nicht zum Einschlafen, aber vor dem Einschlafen. Also das habe ich immer sehr gerne gemacht, sehr, sehr genossen. Und das Buch heißt Die schwule Seele, wie man wird, wer man ist, von Peter Fesslacher. Und es hat interessanterweise auch ein Nachwort von Erika Pluhar, der berühmten österreichischen Schauspielerin. Ist ja auch interessant, wie bist du denn an die gekommen? Also hast du die mal interviewt für die Künstlergespräche? Oder?
Interessanterweise gar nicht, aber ich fand es interessant, dass ein Nachwort einfach von einer Frau geschrieben wird zu diesem Thema und auch in der Frau ist, ich glaube, sie ist ja über 80 mittlerweile.
Ja, die ist richtig alt. Ja,
Und man sieht da auch in diesem Nachwort, wie jugendlich und wie frisch ihre Gedanken zu diesem Thema sind, die einfach sagt von Haus aus, es war für sie nie ein Thema, im Theater war das immer ganz normal und es geht einfach darum, quasi einfach der zu sein, der man ist. Ja? Oh. Also wirklich spannend.
Spannend. Ich lese gerade das Habe Kerkeling aus. Also ein tolles Buch, die Coming-Out-Hilfe, Ausrufungszeichen, hat Habe Kerkeling geschrieben. Ist ja auch, da ist nicht aufgefallen, aber jetzt setzt es mir gerade auf. Ja, danke, dass du da warst. Das war sehr schön, sehr spannend.
Ich danke dir sehr für die Einladung.
Alles Gute. Und euch danke ich fürs Zuhören. Und wir machen eine kleine Sommerpause und kommen dann erst wieder im September mit einer neuen Folge von Queer as Berlin. Danke fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Tschüssi.
Queer as Berlin. Der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.